SWR 2 Wissen.
Ich bitte.
Ja, und schön verteilen.
Ruth hockt auf dem bunten Teppich in ihrem Kinderzimmer. Die Vierjährige fischt Gummibären aus einer winzigen Tüte und verteilt sie.
Jetzt ich.
Einen für sich, einen für ihre anderthalbjährige Schwester. Ruth passt genau auf.
Jetzt kommt mein zweiter. Bitte?
Bitte?
Nein, wir und ich haben letzten Gritten.
Erziehung heute, Teil 2. Wie wird mein Kind ein guter Mensch? Eine Sendung von Anja Schrumm.
Da rein? Willst du da rein, Naimi? Ja?
Als alle Gummibären aufgegessen sind, klemmt Ruth den großen grünen Gymnastikball zwischen die Gitterstäbe des Kinderbetts. Dann klettert sie oben auf den Ball und balanciert. Die anderthalbjährige Naimi reckt die Arme. Sie möchte mitmachen. Ihre Mama hebt sie ins Bett.
Achtung, gut, Naimi ist jetzt mit drin.
Ja.
Die Vierjährige rutscht vorsichtig vom Ball herunter. Die beiden Schwestern streiten sich eigentlich nicht, sagt die Mama. Allerdings nimmt die anderthalbjährige ihrer großen Schwester gerne mal das Spielzeug weg. Doch Ruth weiß sich zu helfen.
Manchmal regeln sie das doch tatsächlich schon untereinander. Und bietet ihr was anderes an und sie schnappt sich das und dann bekommt sie ihr's wieder.
Kleinkinder sind sehr soziale Wesen, sagt Robert Heppach, Juniorprofessor am Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung.
Auf jeden Fall sehen wir sehr früh in der Entwicklung eine enorme Hilfsbereitschaft bei Kleinkindern. Also in einem Alter von 2 Jahren, auch gegenüber Personen, die sie gerade erst kennengelernt haben, sind Kinder enorm hilfsbereit.
Lange Zeit wurden Kleinkinder systematisch unterschätzt. Vielen galten sie als stur, egoistisch und unfähig, mit anderen zu kooperieren. Das Gegenteil ist der Fall.
Also wir wissen, dass Kinder sehr wohl die Bedürfnisse anderer Personen, ich sage jetzt mal, auf dem Schirm haben, dass sie sich dafür interessieren, was andere tun, dass sie sich auch nur in der Beobachterrolle dafür interessieren, ob sich andere gegenübereinander gerecht verhalten, hilfsbereit verhalten. Kinder zeigen verschiedenste Erwartungen daran, wie sich andere Personen verhalten sollten.
Heppach klappt seinen Laptop auf, öffnet eine Filmdatei. Die Videosequenz zeigt einen der unzähligen wissenschaftlichen Versuche zum Thema. Ein Mann trägt mit beiden Händen einen Korb. Dann fällt ihm eine Wäscheklammer herunter. Ein 18 Monate altes Kind beobachtet das. Es stapft herbei, um zu helfen.
Ja, Sie sehen, das Laufen geht noch nicht so richtig, aber das Kind richtet sich auf und mit etwas Mühe hilft es ihm dabei, diese Aufgabe weiter zu erledigen.
Das Kind hebt die Wäscheklammer auf und reicht sie dem Mann. Heppach klickt ein anderes Video an. Diesmal steht der Mann vor einer verschlossenen Schranktür, beide Arme voller Bücher.
Und die Kinder könnten ja auch einfach nur in der Ecke stehen bleiben, ihn einfach seine Sachen machen lassen, aber sie fühlen sich dazu, dem Anschein nach getrieben, berufen, ihm hier zu helfen. Ja, sie öffnen also die Tür für ihn und dann auch mal schön dazu, dass die Erwartung, dass er seine Aufgabe, die er angefangen hat, auch zu Ende führen kann.
Natürlich ist das Kleinkind dabei nicht alleine im Raum. Ein Elternteil sitzt in der Ecke und schaut zu. Normalerweise sollen Mama oder Papa nicht auffordern, nicht eingreifen, nur beobachten. Doch selbst wenn sie dürfen, es hat keinen Einfluss auf das Verhalten der Kinder. Der Drang zu helfen scheint intrinsisch motiviert zu sein, also von innen heraus belohnt zu werden. Darauf deutet auch ein Versuch, bei dem ein Teil der Kinder am Helfen gehindert wurde. Die Kleinen zeigten deutliche Zeichen von Aufregung, messbar an ihren erweiterten Pupillen.
Und hier war der spannende Befund, das in der Variante, wo die Kinder einfach nur sehen, dass jemand anderes hilft und dass sie selber aktiv werden konnten. Auch in diesem Fall senkte sich die Aufgeregtheit genauso stark ab, als hätten sie selber geholfen. Und daraus schlussfolgern wir, dass diese intrinsische Motivation sich an dem Wohlergehen der anderen Person orientiert und weniger an einem, ja, vielleicht an einem eher egoistischen Motiv, dass ich selber jetzt aktiv werden möchte.
In den letzten 10 Jahren sind Studien zum Thema Helfen in ganz unterschiedlichen Ländern durchgeführt worden. Egal ob in Kenia, Indien oder Südamerika, rund um den Globus reagieren Kleinkinder ähnlich.
Was jetzt immer stärker beforscht wird, ist der Vergleich zwischen Altersgruppen. Und es ist in der Tat so, dass dann die Rate an Teilen oder vielleicht sehr allgemein fast die Hilfsbereitschaft, sie nimmt nicht wirklich ab mit dem Alter, aber sie verändert sich. Und der derzeitige Stand der Forschung wäre, dass jüngere Kinder noch sehr impulsiv oder so helfen und ältere Kinder eher darauf achten, was denn eigentlich die Norm gebieten würde. Dass ältere Kinder etwas sensibler dafür sind, ob denn andere zugucken, ist hier eine Gelegenheit für mich, dass ich sozusagen mein Ansehen als hilfsbereite Persönlichkeit steigern könnte.
Ruben dran.
Nein, ich. Na. So rum.
So rum, Dritz?
Ja.
Okay.
Lila!
Ruth liegt auf dem Teppich im Kinderzimmer und würfelt. Es gilt, mit einem Farbwürfel das Bild einer Raupe zu vervollständigen.
Ich habe bald gewonnen. 1, 2, 3 Stück!
Muss man verlieren lernen? Ruths Mama zuckt mit den Schultern.
Ich glaube, das ist eine Charakterfrage. Also ich weiß, mein Bruder konnte es auch nicht, aber Ruth kriegt es eigentlich ganz gut hin.
Ruth kennt die Spielregeln, hält sich daran. Meistens jedenfalls.
Die Regeln sind da und da gibt es auch wenig Spielraum bei uns. Kein Spielzeug am Tisch zu den Mahlzeiten ist eine Regel. Dann reden wir grundsätzlich erst, also dreimal wird angesagt, beim vierten Mal wird dann halt auch irgendwann ein Spielzeug einkassiert, wenn man damit irgendwie durch die Gegend wirft.
Eigentlich gehorchen die Kinder aus einer emotionalen Abhängigkeit. Raus.
Sagt Remo Largo, emeritierter Professor für Kinderheilkunde und Autor des 100.000-fach verkauften Buchs Babyjahre, Entwicklung und Erziehung in den ersten 4 Jahren.
Also sie wollen nicht, dass sich die Mutter von ihnen abwendet, wenn sie etwas Bestimmtes tun. Und das unterschätzen Eltern massiv. Also sie meinen immer, man müsste Regeln aufstellen, man müsste strafen allenfalls sogar, damit die Kinder das akzeptieren. Und wenn man wirklich ehrlich ist und mal den Tag durchgeht, dann stellt man fest, überwiegend gehorcht das Kind. Gibt natürlich Situationen, wo das nicht der Fall ist. Aber sie gehorchen, weil sie emotional abhängig sind. Sie wollen die Liebe der Mutter oder des Vaters nicht verlieren. Was auch heißt, je besser die Beziehung, desto besser gehorcht das Kind.
Wenn der Vater beispielsweise den Nachmittag mit seinem 4-Jährigen verbracht hat und beide eine gute Zeit hatten, kann er seinem Sohn mit wenig Aufwand ausreden, den Fernseher anzumachen, so Largo. Fast 30 Jahre lang leitete der Kinderarzt die Abteilung für Wachstum und Entwicklung am Kinderspital Zürich. Hier entstand auch die sogenannte Züricher Longitudinalstudie. Sie verfolgt die Entwicklung von 800 Kindern von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. Die Studie ist gewissermaßen Largos wissenschaftliches Fundament und die Quelle für viele seiner Empfehlungen. Regeln für den Umgang miteinander, so Largo, lernen Kinder allein durch Vorbilder.
Also man kann da lang sagen, sie sollen sich so und so verhalten, das bringt gar nichts. Sie lernen es nur über das Vorbild. Also wenn die Eltern wollen, dass ihr Kind sich möglichst positiv sozial verhält, dann geht das ohne weiteres, bringen sie zustande, wenn sie sich so verhalten. Aber was sie nicht tun können, sich nicht so verhalten und vom Kind erwarten, dass sie sich so verhält.
Voll was. So, jetzt Bettzeit.
21:30 Uhr abends. Die Eltern sitzen am Küchentisch. Die 6-jährige Tochter schläft bereits. Nur die beiden 12-jährigen Söhne finden nicht ins Bett.
Ah, du hast ja neulich bei Felix bei einem Spiel was gekauft. Mhm. Und es hört also die Nacht auf, kannst du mir das auch gleich nochmal kurz kaufen.
Gerechtigkeit. Du hast Felix was gekauft, ich brauche das jetzt auch.
Gerechtes Teilen. Das hieß für die Zwillinge von früh auf, der eine durfte den Kuchen oder die Schokolade durchschneiden, der andere als erster aussuchen.
Also teilen kann man auf jeden Fall vorleben, würde ich sagen. Wenn man selbst darauf bedacht ist, dass irgendwie Sachen gerecht verteilt werden, dann werden die Kinder das wahrscheinlich auch übernehmen oder zumindest einen Sinn dafür entwickeln.
Allerdings eine Garantie dafür gibt es nicht, findet die Mama.
Nur mit Vorleben und gutes Beispiel sein ist das auf jeden Fall nicht getan, weil Menschen sind verschieden und auch Kinder sind schon ganz früh unterschiedlich und das wird sich unterschiedlich niederschlagen. Wenn man das Gleiche vorlebt, werden trotzdem zwei verschiedene Kinder unterschiedlich sich entwickeln.
Kinder funktionieren nicht alle gleich, ergänzt der Vater der 2-eiigen Zwillinge. Ratgeber würden zwar suggerieren, man müsse es nur so und so machen, dann klappt es schon. Aber alles Quatsch, sagt der Vater. Für Kinder gibt es keine Bedienungsanleitung.
Und leider auch keine Lautstärkeregler.
Ich glaube, dafür muss man überhaupt nicht Zwillingseltern befragen. Ganz normale Familien mit zwei Kindern hintereinander können dir das sofort bestätigen, dass beim ersten Kind alles anders war als beim zweiten Kind. Oder umgekehrt. Also es ist, da stimmt überhaupt nichts mehr. Erfahrungen spielen keine Rolle.
Jedes Kind ist auf seine Weise einmalig, schreibt auch Remo Largo. Sich von Ratgeberkonzepten und Normvorstellungen zu lösen und sich stattdessen am aktuellen Entwicklungsstand des Kindes und dessen individuellen Bedürfnissen zu orientieren, das ist die Erziehungsherausforderung.
Man stößt dann ja auch manchmal völlig überraschend auf Probleme oder Grenzen, die vorher nicht da waren im Umgang mit dem Kind. Denn die Sachen, die gestern alle noch funktionierten und gut klappten und klar waren, gehen auf einmal gar nicht mehr. Und dann muss man sich selbst halt auch immer wieder klar machen, das Kind ist ein Stückchen größer geworden. Und dann muss man seine eigenen Strategien oder Verhaltensweisen nochmal überdenken und auch da selber Kompromisse finden oder einfach neue Antworten auf neue Herausforderungen finden.
Allerdings, Eltern sind auch nur Menschen und gehen nicht jeden Tag mit gutem Beispiel voran, sondern auch mal bei Rot über die Ampel.
Ja, wenn ich auf dem Fahrrad fahre und meine Tochter vorne drauf habe und irgendwer sich wieder ganz mies benimmt von den Autofahrern oder anderen Verkehrsteilnehmern und ich dann irgendwie schimpfe und fluche und Schimpfwörter einsetze, dann entschuldige ich manchmal hinterher für mein Benehmen bei ihr und erkläre ihr, warum ich jetzt so rumgeschimpft habe.
Der Alltag ist natürlich so, dass man immer wieder inkonsequent ist. Und das Kind akzeptiert das auch, aber nur unter der Voraussetzung, dass man sonst authentisch ist. Also die Kinder halten einiges aus, oder? An Inkonsequenz. Aber es sollte, über die Zeit gesehen, sollte es doch so sein, dass für das Kind man eine ganz eindeutige Persönlichkeit aufweist.
Wenn Mama oder Papa aber dauerhaft unberechenbar reagieren, ist das für Kinder ganz schlimm, sagt Largo.
Das ist fast schlimmer, als wenn sie zu häufig negativ reagieren, weil das Kind nie weiß, woran es ist. Wenn die Mutter zum Beispiel unter Zeitdruck dann nachlässt und dem Kind etwas durchgehen lässt, was sie sonst nicht tut, oder? Dann darf man sich nicht wundern, wenn das Kind dann aus dem Ruder läuft.
Klingt ziemlich anstrengend, zumal wenn man nicht nur ein Kind, sondern zwei, drei oder mehr hat. Doch Largo beruhigt, die Natur rechne nicht mit perfekten Eltern. Und die Natur rechne auch nicht mit Eltern, die die Kinderbetreuung allein schaffen. Früher, so der Kinderarzt, gab es allerdings viel mehr Bezugspersonen und damit viel mehr Vorbilder, an denen sich ein Kind orientieren und zwischenmenschliche Erfahrungen sammeln konnte. Die älteren Geschwister, die erweiterte Familie, die Nachbarn, die Kinder aus der Straße oder dem Dorf.
Und das ist die Grundvoraussetzung, damit ein Kind sich sozialisiert. Und wenn wir jetzt eine Kleinfamilie haben mit einem Kind oder sogar noch eine alleinstehende Mutter mit einem Kind, dann geht das nicht.
Deshalb kommt heute den Kindertagesstätten und Kindergärten eine besondere Bedeutung zu, argumentiert Largo. Und zwar nicht als Aufbewahrungsstätte während der elterlichen Arbeitszeit.
Die sind ganz, ganz wichtig für eine normale Entwicklung, insbesondere in Bezug auf die Sprache und das Sozialverhalten. Also für mich ist das ein Muss. Wenn man das in der Familie selber nicht regeln kann, dann muss man auf eine gute Betonung, gute Kita. Ja, dann hat man eine gute Kita nötig, oder? Damit das Kind sich normal entwickeln kann.
Kinder brauchen mehrere Bezugspersonen und vor allem andere Kinder, um Erfahrungen zu machen, sich auszuprobieren, das Miteinander zu erlernen. In der Kita erfährt ein Kind zum Beispiel:
Wenn ich mich in einer bestimmten nachteiligen Weise für die anderen Kinder verhalten, dann wollen die mit mir nicht mehr spielen. Also das heißt, wenn ich mit denen spielen will, dann muss ich mich an die Regeln halten, die da gelten. Und so wird das Kind eigentlich sozialisiert, oder? Das ist kein kognitiver Prozess oder ein rationaler Prozess in dem Sinn, sondern das Kind hat das Bedürfnis, angenommen zu werden von den anderen Kindern Und das setzt voraus, dass es sich den Regeln unterzieht.
Doch Kinder wachsen nicht nur körperlich unterschiedlich schnell, auch ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln sich extrem unterschiedlich. Eltern sollten deshalb die Individualität ihres Kindes im Auge haben, mahnt Largo. Es gäbe Fünfjährige, die verhalten sich wie Dreijährige, so der Kinderarzt. Was tut man dann als Vater oder Mutter?
Da müssen sich die Eltern überlegen, ja, mit wem die Kinder spielen. Also es kann zum Beispiel so sein, dass es dann nicht nur gleichaltrige oder gar ältere Kinder sind, weil die überfordern das Kind total, sondern auch jüngere. Also wo sie dann etwas kompetenter sind, auch entspannter sind und sich eher zurechtfinden.
Ja, das machen wir noch, das stimmt. Mutter hat wirklich geholfen. Also sie hat ja auch mitgeschraubt.
Diese Schrauben, ihre eigene Schrauben.
Die vierjährige Ruth darf mithelfen. Ob beim Regalbretter anschrauben, beim Gemüseschnippeln oder beim Tischdecken. Auch ihre anderthalbjährige Schwester hilft gern. Dann landen schon mal 20 Löffel auf dem Tisch. Der Vater bleibt entspannt.
Die Große kann das dann wieder wegräumen. Ja, sagen wir dann, so, das ist alles ein bisschen viel, räum das mal wieder in den Schrank. Nee, das Unterbinden, damit verursacht man ja eigentlich auch nur Ärger. Und den braucht man eigentlich dann gerade nicht. Ist ja auch schön, wenn sie da helfen. Das ist schon alles gut. Soll sie mal ruhig machen.
Gut und böse. Das ist ein Thema, das die Vierjährige gerade sehr umtreibt, erzählt der Papa. Ganz typisch für dieses Alter.
Was gut und böse ist und was richtig und falsch ist und dass es böse Menschen gibt, also sie stellt dann auch schwierige Fragen, die man auch nicht mehr so einfach beantworten kann. Also ob es auch in Berlin böse Menschen gibt beispielsweise und ob ich böse Menschen kenne und was ist denn das eigentlich? Warum sind denn Menschen böse?
Ganz schön schwierig, darauf zu antworten, ohne zu beschönigen oder zu dramatisieren, findet der Vater.
Gestern Abend wollte ich nicht mehr vor ihm ins Schlafen gehen, dass die Frage aufmachen, was sind denn böse Menschen und warum gibt es denn böse Menschen? Aber es werden dann schon manchmal philosophische Gespräche auch mit kleinen Kindern. Und es ist aber auch spannend und schön, und das zu erleben, wie sie sich darüber Gedanken macht.
Gut und böse, Regelverletzungen und Regelbrüche, weniger schlimm oder ganz schlimm. Dafür haben Kinder schon sehr früh ein feines Gespür, sagt Brigitte Latzko, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Leipzig. Ihr Spezialgebiet ist die Moralentwicklung.
Man hat hier schon im Kindergarten durch einfache Beobachtungen und Befragungen von Kindern, die in ganz alltäglichen Konflikten ja involviert waren, hat man herausgefunden, dass Kinder schon ein intuitives Verständnis dafür haben, was ganz, ganz schlimm ist und was nur mittelschlimm ist und was gar nicht schlimm ist.
Wenn ein Kind in der Kita ein anderes schlägt, wird das als etwas ganz Schlimmes erlebt. Wenn ein Kind aber in sein Brötchen beißt, obwohl noch keine Essenszeit ist, dann empfinden Kinder das als deutlich weniger schlimm.
Und aus solchen Beobachtungen und Befragungen heraus hat man gefunden, dass Kinder unterscheiden zwischen dem persönlichen Bereich, wo sie selbst regulieren und entscheiden dürfen, zwischen einem Bereich von Konventionen, die man verändern kann mit Zustimmung der Gruppe, und einem Bereich, wo man keinesfalls, selbst wenn es einen König gäbe und selbst wenn die Erzieherin sagt, hau den Thomas, wir dürfen den Thomas nicht hauen.
Konflikte zwischen Kindern und Eltern oder auch Lehrern entstehen häufig dann, so Latzko, wenn Kinder etwas dem einen Bereich zuordnen, die Erwachsenen aber einem anderen. Zum Beispiel Kleidung. Die 12-jährige Tochter möchte unbedingt ihre völlig zerfledderte Lieblingsjeans zum 70. Geburtstag der Oma tragen. Das Mädchen ordnet diese Entscheidung ihrem ganz persönlichen Bereich zu. Die Eltern aber sehen darin einen Angriff auf die Konvention bzw. auf sich selbst.
Und wenn ich das als Elternteil gut lassen kann, dann muss ich da keinen Krach entspinnen. Aber ich kann diesen Sachverhalt aber nehmen und kann da wirklich eine große Welle draus machen, die mich dann tagelang begleitet. Da habe ich Streit, da habe ich böse Worte, da gehen die Kinder nicht mit. Lohnt sich an der Stelle nicht.
An anderer Stelle ist es sehr wohl nötig zu diskutieren. Die Argumente des Kindes anzuhören, die eigenen dagegen zu setzen. Ab einem Alter von ungefähr 4, 5, 6 Jahren sind Kinder in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen, die Perspektive anderer mitzudenken. Jüngere Kinder können das einfach nicht, deshalb wirken sie häufig egoistisch oder gemein im Umgang miteinander. Doch das sich hineinversetzen können ist nur der erste Schritt, so Brigitte Latzko.
Aber dann muss ich ja noch diese unterschiedlichen Standpunkte koordinieren können und dann müssen die nochmal ins Urteil einfließen. Also ist das etwas, wo ich nicht sage, das ist jetzt abgeschlossen, sondern es ist wirklich diese kognitive und Urteilsentwicklung ist ein langer, langer Prozess und der Prozess ist auch nur möglich, wenn Sie in einem Entwicklungsumfeld leben, das diese Prozesse ermöglicht. Dass sie immer wieder herausfordert und sich auch zwingt. Und jetzt begründe mal und jetzt positioniere dich mal.
Pause an der Randow-Grundschule, einem Plattenbau am östlichen Stadtrand von Berlin. Kinder toben über das Schulgelände, spielen Fußball oder machen einfach nichts. Der 11-jährige Max begleitet einen Erstklässler ins Gebäude.
Also er ist hingefallen und er hatte halt Dreck, deswegen bin ich mit ihm aufs Klo gegangen. Habe halt den Dreck an seiner Hose so ein bisschen abgemacht. Hat er Hände gewaschen und hab geguckt, ob da sich irgendwie groß verletzt hat. Hat er aber nicht. Und dann konnte er spielen.
Max trägt eine graue Kapuzenjacke mit der Aufschrift Pausenbuddy. Pausenbuddies, das sind ältere Kinder, die darauf achten, dass die Pause möglichst reibungslos verläuft. Niemand durchs Schulgebäude tobt oder ständig die Toilette besetzt. Bei Streitigkeiten holen sie speziell ausgebildete Konfliktlotsen zur Hilfe. Milli aus der 6. Klasse zum Beispiel.
Ja, wir laufen halt um die Schule sehr viel und erkundigen uns bei Schülern, die ein Problem haben, versuchen es zu klären und sind halt auch immer für die Schüler da, wenn sie ein Problem haben.
Früher war der Umgangston an der Schule deutlich rauer, erinnert sich Erzieherin Annette Liebe.
Als ich hier ankam, habe ich beobachtet, wie ältere Schüler jüngere Schüler im Treppenhaus, also zur Seite geschubst haben, um auf dem Weg nach oben noch einkriegen zu spielen, haben die sich als Bälle zugeworfen auf dem Schulhof, ja? Oder sind die einfach umgerannt? Da hat keiner auf den anderen Rücksicht genommen.
Damals, vor über 10 Jahren, begann Liebe an der Schule das Buddy-Programm einzuführen.
Und durch das Buddy-Programm haben wir es eigentlich geschafft, dass dieses Miteinander von Groß und Klein sich wirklich ganz positiv entwickelt hat. Wir haben natürlich immer noch Situationen, wo es auch Auseinandersetzungen gibt, aber in der Form nicht mehr.
Die Randow-Schule hat sich dem sozialen Lernen verschrieben. Die Kinder in den Klassen 1 bis 6 sollen ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln, indem sie sich aktiv einbringen. Ob im Klassen- oder Schulrat, als Lern- oder Pausenbuddy oder als Konfliktlotse. Die Kleinen lernen von den Großen. Ab der 4. Klasse darf und soll mitbestimmt werden. Etwa bei der Sitzordnung in der Klasse, bei den Themen der Projektwoche oder bei Unterrichtsinhalten.
Viele kommen ja aus Haushalten, wo auch Konfliktlösungen überhaupt nicht auf der Tagesordnung sind. Wir haben es heute gerade wieder gehört, da wird dann 14 Tage miteinander nicht gesprochen. Oder es werden Türen geknallt. Und dann wird erstmal die Sache ausgesessen und dann am nächsten Tag tut man so, als wenn nichts gewesen wäre. Das heißt nicht, dass man über einen Konflikt gesprochen hat oder dass man jetzt irgendwie miteinander eine Vereinbarung getroffen hat, wie man jetzt miteinander umgehen will, ja, oder was überhaupt das Problem war. Und das kennen viele Schüler überhaupt nicht, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass, also wenn sie schon hierher kommen, dass sie das hier auch lernen.
Wobei Lernen nicht nur als rein kognitiver Prozess verstanden wird. Es geht auch um Lernen durch Erfahrung und emotionale Beteiligung. Das beginnt schon in der 1. Klasse.
Wir fangen meistens an mit dem Kennenlernen. Das ist ja das Wichtigste, dass die sich erstmal untereinander kennenlernen und voneinander wissen und auch über die Eigenarten des anderen Bescheid wissen und die auch akzeptieren und sich auch in den anderen reinversetzen können, ne, empathisch sein. Und dann geht es natürlich weiter auch mit Kommunikationsfähigkeiten, wo wir natürlich dann auch Wert drauf legen, dass sie lernen, miteinander zu sprechen, auch wenn sie ein Problem miteinander haben. Und dann natürlich die Einführung der Stoppregel.
Die Stoppregel ist eine Interventionsstrategie, damit sich die Kinder in Konfliktsituationen selbst helfen können.
Also die strecken den Arm aus und sagen, Stopp, es reicht. Und signalisieren ihrem Gegenüber, dass jetzt hier die Grenze von Spaß zu Ernst überschritten ist. Ja, und das tun sie bei Provokationen, Beleidigungen, Schlägen und so weiter.
Doch die Buddies sind nicht nur auf dem Schulhof unterwegs, sondern auch in den Klassenräumen. Flüsternd sitzen Sandy und Cheyenne aus der 5. neben einem Erst- und einem Zweitklässler, erklären, wie die Rechenaufgabe funktioniert. Die beiden 10-Jährigen sind sogenannte Lernbuddies.
Ich helfe den Kindern bei dem Unterricht, falls sie Hilfe brauchen. Und dann wenn sie sich melden, komme ich zu ihnen hin und helfe ihnen dabei.
Sandy hockt neben einem Zweitklässler. Der Kleine habe manchmal keine Lust, sagt die 10-Jährige.
Aber da komme ich zu ihm und sage, komm, mach das, dann kommst du auch in die dritte Klasse und dann bist du weiter und bald bist du schon in der Oberschule und da bist du gut.
Die Langbuddies können die Schwierigkeiten der Erst- und Zweitklässler teilweise besser nachvollziehen als die Lehrer und deshalb auch zielgerichteter erklären. Auch die Buddies selbst profitieren. Sie erfahren in der Schule viel Wertschätzung und Anerkennung, betont Annette Liepe. Manchmal werden auch sehr schwierige Situationen thematisiert, im Klassenrat zum Beispiel. Aber, da macht sich Annette Liepe keine Illusionen, ein gutes soziales Miteinander ist immer wieder harte Arbeit. Gerade haben die Konfliktlotsen rückgemeldet, die Stoppregel werde nicht mehr richtig eingehalten.
Man muss es immer pflegen und man braucht einen langen Atem und man muss immer wieder auch mit Kollegen arbeiten und mit Kindern arbeiten, obwohl die Kinder sind das wenige Problem, die sind immer motivierbar.
Sprechen, diskutieren, verschiedene Perspektiven mit einbeziehen. Nur so ermöglicht man Kindern und Jugendlichen, sich einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten, sagt die Erziehungswissenschaftlerin Brigitte Latzko. Das ist die Grundlage, aber keine Garantie.
Sie können einfach Inhalte geben, aber Sie können nie sicherstellen, dass die Inhalte, die Ihnen als Person wichtig sind, auch die Inhalte, die der nächsten Generation oder Ihrem Kind oder Ihren Schülern wichtig sind. Und das erfordert natürlich von der Erziehungsperson eine ganz große Toleranz. Sie können immer nur Angebote machen. Und das meine ich mit, es ist eine ganz schwierige Sache.
Der Vater der vierjährigen Ruth findet die Kindererziehung nicht besonders schwierig. Sehr wohl aber den Alltag drumherum, alles unter einen Hut zu kriegen. Die Kinder, die Beziehung, den Job, den Haushalt, die Freunde.
Wenn man entspannt ist und Zeit hat, dann kann man das erstmal aussitzen und dann kann man auch mal eine Viertelstunde über Hosen diskutieren, warum die Hose besser geeignet ist als die rosane Hose, die und beim Matschwetter dann vielleicht doch eine Regenjacke sein muss und keine Sandalen. Aber wenn man in 10 Minuten im Kindergarten sein muss und 20 Minuten einen Zug kriegen muss oder so, dann ist da der Spielraum begrenzt. Und dann rutscht man da rein, dass es dann lauter wird und mal auch ein bisschen gezwungen.
Doch dann wird sich auch immer wieder ganz schnell vertragen. Spätestens beim Abschied in der Kita.
Man muss sich auch schon richtig in den Arm nehmen und Kuss muss dann auch schon sein. Und dann ist auch geklärt, dann ist auch alles wieder gut. Und dann ist auch alles gut. Kinder sind ja auch nicht nachtragend, überhaupt nicht. Das macht die Sache ja sehr einfach. Kinder sind ja einfach absolut unverstellt direkt. Deswegen kriegt man das aber auch ganz gut wieder eingefangen.